Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Januar 1993.
Ja, herzlich willkommen heute Abend zum Tagesinfo. Statt vieler Worte gleich die Themen.
Postjugend gegen Ausländerfeindlichkeit.
In den vergangenen Jahren gab es stets Auseinandersetzungen, wenn Postangestellte sich weigerten, Wurfsendungen der rechtsradikalen DVU auszutragen. Dieses Jahr nun versucht die Postgewerkschaft von sich aus der faschistischen Propaganda einen Riegel vorzuschieben.
Indien auf dem Weg in die Diktatur?
Während die Unruhen, die seit der Stürmung der Moschee in Ayodhya ausgebrochen sind, kein Ende nehmen, wird bezüglich der Ursachen in der Presse langsam das Bild der nach Alleinherrschaft strebenden Hindus und der vertriebenen Moslems geprägt. Ein Bericht über die politischen und religiösen Hintergründe.
Friedensschluss in El Salvador?
Auf dem Papier vielleicht ja. Im Land selbst laufen nach wie vor Auseinandersetzungen zwischen Bevölkerung und Befreiungsbewegung einerseits und den Großgrundbesitzern auf der anderen Seite. Darüber hinaus geht die Entwaffnung, insbesondere der rechten Kontra-Guerilla, denkbar schleppend voran.
Pornografie an Kindern.
Während sexueller Missbrauch mittlerweile zumindest halbwegs im Bewusstsein der Öffentlichkeit angelangt ist, machen sich nur wenige Menschen Gedanken über die Erstellung, Vertrieb und den mittlerweile bandenmäßigen Handel von Pornovideos, auf denen Vergewaltigungen von Kindern dargestellt werden. Wir sprachen mit einer Mitarbeiterin von Wendepunkt hier in Freiburg.
Das Ende der Mafia?
Schenkt Mensch den Meldungen hierzulande Glauben, so gehen die Verhaftungen der vergangenen Wochen und Monate in Italien tatsächlich an den Nerv der Cosa Nostra. Ob dem tatsächlich so ist und wie die Hintergründe der aktuellen Entwicklung einzuschätzen sind, dazu ein Gespräch mit Stefan Seifert aus München.
Und vor allem?
Eine ganze Reihe kürzerer Beiträge, jetzt gleich zu Beginn der Sendung. Kommenden Donnerstag laufen verschiedenste Aktivitäten gegen die Ausländerfeindlichkeit, zum Beispiel in Stuttgart. Dort bedient sich die Landesregierung der viel gescholtenen Straße, um sich zur Erstellung eines gemeinsamen Feigenblatts ein Stelldich einzugeben. Etwas anders hier in Freiburg. Dort haben sich Betriebsräte und Beschäftigte verschiedener Einzelhandelsbetriebe zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen. Motto: Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt. Für Freundschaft, Verständnis und Toleranz. Gewiss, der kleinste gemeinsame Nenner sämtlicher Beschäftigter, aber doch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Doch auch der wird von den Geschäftsleitungen zumindest nicht gerade unterstützt. Bei verschiedenen Freiburger Einzelhandelsbetrieben wollen sich die Personalabteilung noch nicht so recht festlegen, wie ihre konkrete Position zu der Aktion aussehen könnte. Direkt abgelehnt werden die Aktivitäten freilich nicht. Sowas könnte rufschädigend wirken. Recht klare Worte allerdings waren vom Geschäftsführer Götze bei Ex-Kaufhaus Schneider, jetzt Bräuninger, zu vernehmen. Bräuninger verhalte sich stets politisch neutral. Was Neutralität in Sachen Ausländerfeindlichkeit heißt, ist allerdings etwas rätselhaft. Die Beschäftigten dürften auch an der Menschenkette teilnehmen. Unsere Frage nach Lohnabzug stieß erstmal auf Unverständnis. Ach so, eine Lohnzahlung für die Viertelstunde, wo die Beschäftigten gegen Ausländerfeindlichkeit vor ihrem Laden stünden, eine Lohnzahlung für diese Zeit gäbe es natürlich nicht. Der Betrieb wird durch eine Notbesetzung aufrechterhalten. Näheres hierzu in der Sendung des Arbeitsweltradios, kommenden Mittwoch, 27. Januar. Vergangenen Samstag trafen sich die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen in Colmar. Thema, wie so oft, die aktuelle Situation um die Atomanlage in Fessenheim. Auf beiden Seiten des Rheins macht Mensch sich ebenso seine Gedanken und Sorgen um die rissige Anlage hier gerade um die Ecke. Von den sogenannten Haarrissen braucht hier nicht weiter geredet zu werden. Auch nicht, wie sie von den Betreibern jahrelang gänzlich geleugnet wurden. Nun, da ihre Länge aufgrund der Materialermüdung auf über 10 cm angewachsen ist, wird ihre Existenz zumindest zugegeben. Für die EDF allerdings kein Grund für den nötigen Ausstieg aus der Anlage. Dennoch wird der früher oder später anstehen. Die Bürgerinitiative ging am Wochenende von einem endgültigen Aus, spätestens im Jahr 2007 aus. In diesem Zusammenhang wird nun befürchtet, dass versucht werden könnte, Planungen umzusetzen, parallel zum Auslaufen der alten zwei Blöcke zwei neue zu errichten. Platz genug ist von den Betreibern bereits vorgesehen. Das Stacheldraht- und elektrogesicherte Gelände bietet Platz genug für die geplanten Blöcke 3 und 4. Besonders pikant, das Deutsche Badenwerk im Besitz des CDU- und SPD-regierten Landes Baden-Württemberg. Dies schickt sich an, sich bei der dortigen Planung und einem eventuellen Bau zu beteiligen. Zitat:
Es gilt allerdings bereits heute, die notwendigen Weichenstellungen vorzubereiten. Das Badenwerk beteiligt sich deshalb an dem deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekt der Entwicklung einer neuen Druckwasserreaktorgeneration. Mit der Entwicklung dieser neuen Reaktorlinie wollen wir dazu beitragen, die Akzeptanz der Kernenergie zu verbessern.
Wachsamkeit ist also angesagt. Zwar redet die baden-württembergische SPD von einem Ausstieg aus der Atomenergie. Was davon zu halten ist, zeigte allerdings bereits ihr Ja zu Obrichheim. Und in Sachen Fessenheim? Bei der geplanten Beteiligung des Badenwerks liegt die Mehrheit der Aktien in Hände des Landes Baden-Württemberg. Politischer Druck dürfte also vonnöten sein. Funkstille in Freiburg. Weniger was uns, Radio Dreieckland, angeht, eher bezüglich des nicht vorhandenen Aktivismus der hiesigen Studis. Ihnen soll Dampf gemacht werden. Das Zauberwort aus Politikermund heißt Studiengebühren. Wer länger als die durchaus knapp bemessenen Regelstudienzeiten studiert, muss für seine Profs aus eigener Tasche zahlen. Die Unverschämtheit bei dem Ganzen, nach den mittlerweile umstrittenen Planungen, wird zunächst etwa das BAföG so weit gekürzt, dass nur noch Kinder wohlhabender Eltern studieren können, ohne nebenbei zu jobben. Dann beschweren sich die Bildungsstrategen in Stuttgart und Bonn, dass die Studis nicht straight genug bei der Sache sind und wollen ihnen auch noch bares Geld abknöpfen. Zoff, Randale, Demos oder Streiks? In Freiburg keineswegs. Während andernorts seit gestern gestreikt wird, in Augsburg sogar unter Federführung des CSU-nahen Ringschristlich-Demokratischer Studenten, 20.000 Leute Protestunterschriften abgegeben haben, herrscht an der hiesigen Uni eben Funkstille. Zwar arbeitet der AK-Hochschulreform recht fleißig zu den geplanten Strukturreformen an der Uni, zwar stehen im regelmäßig erscheinenden UASTA-Info immer wieder Artikel zu den Studiengebühren zu lesen, die Studis hier in Freiburg haben dagegen nur eines im Sinn, studieren. Und das möglichst schnell und ruhig, so heute Morgen eine Vertreterin des UASTA gegenüber RDL. Wörtlich: Wenn ganz Deutschland streikt, dann streikt auch Freiburg. Ansonsten käme der akademische Nachwuchs höchstens in die AStA-Räume, um zu fragen, wie schnell man studieren müsse, um nicht ganz persönlich von den Studiengebühren erfasst zu werden. Bei einer Infoveranstaltung seien ganze zwei Leutchen vorbeigekommen. Ähnlich ist auch landesweit. Die Landesastenkonferenz in Stuttgart stellte im Gegensatz zu Bayern fest, für einen Streik gegen die Studiengebühren kriegen wir hierzulande niemanden auf die Straße.
Während die USA sich wieder zu erneutem Säbelrasseln und nun auch zu ganz konkreten gewaltsamen Aktionen wegen der ähnlich menschenfeindlichen Politik Saddam Husseins entschließen, finden Prozesse gegen diejenigen statt, die schon vor 2 Jahren gegen den Golfkrieg aufgestanden waren. Derzeit beispielsweise in Zürich. Dort wird Teilnehmern einer Aktion vorgeworfen, sie hätten in friedensfeindlicher Art und Weise demonstriert. Tatsächlich hatten sich vor der Schweizer Börse in Zürich niedergelassen, mit der Zielsetzung, verschiedene Kriegstreiber beim Namen zu nennen und auch einige Kriegsprofiteure ganz konkret zu treffen. Nicht ganz erfolglos. Internationale Zeitungen vermerkten die verspätete Öffnung der Börse. Der Effekt-Börsenverein sah sich gezwungen, die Vorwürfe zu bestreiten, dass an den Zürcher Börsen am Krieg verdient wird. Vergangene Woche nun begann der Prozess gegen 2 Angeklagte. Hierzu ein Mitarbeiter vom befreundeten Zürcher Projekt LoRa.
Der Prozess selber ist eigentlich ganz ruhig und wie üblich abgelaufen, also wie Prozesse halt ablaufen. Also der Richter hat eröffnet und die Verhandlung lief. Also der eine angeklagt, es waren ja zwei Leute angeklagt, eine Frau und ein Mann. Der Mann ist am Prozess erschienen. Er konnte dann später seine Prozesserklärung vorlesen. Ansonsten wurde er nicht weit zu seiner Person oder zur Tat befragt. Der Anwalt selber hielt eine halbstündige Verteidigungsrede, wo es vor allem auch nochmals darum ging, die Funktion des Staatsschutzes, zu demontieren, weil auch eben die zwei Beamten, die jetzt auch wieder an der Spitze des Zürcher Staatsschutzes stehen, diese zwei Beamten auch schon früher eben an der Spitze waren und diese zwei im Moment einen Haufen Verfahren gegen sich selber laufen zu haben, wegen Amtsgeheimnisverletzung beispielsweise, wegen Nötigung, wegen Bedrängung von, also wegen Weitergabe von geheimen Informationen an diverse bürgerliche Leute hier in der Schweiz.
An diesem Tage also wird zu Gericht gesessen. Die Verkündung des Strafmaßes ist allerdings erst in einiger Zeit zu erwarten. Die Staatsanwaltschaft beantragte jedenfalls 2 bzw. 8 Monate ohne Bewährung.
Sie ist Freiburgerin. Sie wohnt seit 20 Jahren zwischen Dreisam und Münster. Doch bei der Deutschen Bundespost könnte sie nicht einmal Postbotin werden. Denn dazu darf man, wie man weiß, weder Kommunist noch Ausländerin sein. Schließlich sind Postbotinnen Beamtinnen. Um einen Rassismus anderer Art jedoch ging es heute Mittag bei der Pressekonferenz der Deutschen Postgewerkschaft anlässlich der Bezirksjugendkonferenz, die heute in Freiburg unter dem Motto »Neue Wege, neue Formen« stattfand. Gebhard Gotterbarm, Bezirksvorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft.
Ursächlich geht es um die Welle der Gewalt, die unser Land in den vergangenen Monaten überrannt hat. Brandsätze wurden geworfen, Gräber geschändet. Behinderte gar wurde angegriffen, vor allen Dingen aber es wurde Terror gegen Ausländer ausgeübt. Wir als Gewerkschaft haben eine besondere Verantwortung. Diese besondere Verantwortung hat sich zuletzt auch darin geäußert, dass wir zusammen mit dem Arbeitgeber Deutsche Bundespost, heißt Postbank, Postdienst und Telekom, eine gemeinsame Erklärung herausgegeben haben. Die Jugend des Bezirkes Freiburg war allerdings noch ein Stückchen früher.
Zwischen den Bezirksjugendvertretungen und den Postdirektionen wurden 2-tägige Seminare zum Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit vereinbart. Dazu Iris Götzmann vom Bezirksjugendausschuss.
Das Ganze insgesamt, das gesellschaftspolitisch diskutiert wird, wird hier aufgenommen, ob das jetzt die Diskussionen von Partei sind, dass die inkompetent sind. Die Geschichte mit dem Artikel 16, Grundgesetzänderung, wurde teilweise zu diesem Zeitpunkt sehr heiß diskutiert. All diese Maßnahmen.
Wie ist denn eigentlich so die Stimmung bei den Jugendlichen in Betrieben? Gibt es da auch, inwieweit gibt es auch da irgendwelche Tendenzen, rechtsextreme Tendenzen und wie geht die Postjugend da damit um?
Anhand von einem Beispiel, das ich auch nochmal festmachen kann, wir hatten vor einigen Jahren eine Jugendvertreterwahl, dort hat eben ein Türke kandidiert. Hier kamen nachher Parole auf, Türken raus. Hier ging dann speziell die Jugendvertretung des Fernmeldeamtes hin, setzte mich mit den Jugendlichen auseinander, ging konkret auf sie zu, um eben nicht nur einfach das darzustellen, das Bild, das war schlecht, sondern direkt mit der Person, die dies eben an die Wand aufgeschrieben gehabt hat, in Diskussion einzutreten, die Betroffenheit darzustellen und deutlich zu machen, was hier eigentlich für eine Welle mit vorgerufen wird. Der Kollege selber damals, der das dann hingeschrieben hat, kam dann auf uns zu, auf die Jugendvertretung speziell, hat zu uns eben gesagt gehabt, dass er aufgrund der ganzen Welt, die jetzt dadurch losgetreten ist, in Diskussion gekommen ist und sich das Ganze überlegt hat. Und das war also total, ich sag jetzt mal, platt scheiße, was er hier angestellt hat. Ne? Zweiteres, innerhalb der Deutschen Postgewerkschaftsjugend möchte man und nutzt man, das Ganze läuft ja wieder im Freizeitbereich ab in der Gewerkschaftsarbeit, sämtliche Mittel und Möglichkeiten nutzt, um hier was zu nehmen, um Patenschaft für ein Asylantenwohnheim zu übernehmen, um Hausaufgabenhilfe für ausländische Kinder zu bieten, um gemeinsame Feste zu feiern, um sämtliche Maßnahmen. Jetzt sind die Kreativität als Jugendausschüsse in einem Maß, das man jetzt so hier gar nicht in dem Bereich so direkt, wir wären jetzt abschließend ein Abschlussforum habe, das wird stattfinden, allerdings jetzt in der ersten Jahreshälfte noch, da werden die ganzen Ergebnisse zusammengefasst, was auch an konkreten Maßnahmen lief.
Doch sowohl im Tätigkeitsbericht der Jahre 88 bis 92 als auch in den Anträgen zur Bezirksjugendkonferenz kommen Ausländer lediglich im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit vor. Dies ist auch nicht zu verwundern, so sind doch von den ca. 4000 Jugendlichen, das heißt die Arbeitnehmerinnen zwischen 16 und 25 Jahren, die von 51 Delegierten vertreten werden, wohl lediglich ca. 150 Ausländerinnen und Ausländer. Dennoch wichtig erscheint mir aber ein Satz aus dem Antrag Nummer 12 der Ortsjugend, des Ortsjugendausschusses vom Fernmeldeamt Freiburg. Darin heißt es unter anderem,
Deutschland war und ist ein Einwanderungsland, welches die soziale und wirtschaftliche Integration der Ausländer immer nur dann als vordringliches Ziel ansieht und vorantreibt, wenn es für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland von Vorteil ist. Die Akzeptanz gegenüber fremden Verhaltensweisen und Aussehen darf nicht nur dann vorhanden sein, wenn es für unser aller Wohlergehen von Vorteil ist, sondern auch gerade dann, wenn der Kampf um die nackte Existenz näher rückt.
Ein Beispiel der Möglichkeit von konkreter Gegenwehr gegen rechtsradikale Propaganda ist die Verweigerung von Schriften der DVU, die von der Post verbreitet und ausgetragen werden sollten. Hierzu noch einmal der DPG-Bezirksvorsitzende Gebhard Gotterbarm.
Die DVU versuchte Anfang dieses Jahres 500.000 Sendungen im Bereich Freiburg aufzuliefern für den Großraum Frankfurt. Hier war nach unserer Meinung eindeutig in der Formulierung die Aussagen wie Frankfurt den Frankfurtern, Deutschland den Deutschen, das heißt eindeutig rechtsradikale Tendenzen. Deswegen haben wir beim Vorstand interveniert mit dem Ziele, dass diese Sendungen von der Beförderung ausgeschlossen wurden.
Ja, diesmal hat es jetzt geklappt. Was macht den Stimmungsumschwung aus?
Ja, erstens gibt es ja allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Post kann sich nach meinem Dafürhalten darauf berufen. Zum Zweiten ist es auch eine politische Entscheidung. Und hier sind gerade die öffentlichen Unternehmen wie die Bundespost gefordert, klar Position zu beziehen gegen die Versendung solcher Massendrucksachen. Wir werden uns auch in Zukunft, ob nun in diesem Falle oder in anderen Fällen, massiv gegen die Auflieferung, Beförderung und Zustellung solcher Pamphlete wehren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Januar 1993.
Indien, Subkontinent und Vielvölkerstaat, Entwicklungsland und Atommacht, Kastenwesen und Buddhismus, Hinduismus und Islam. Der jahrzehntealte Konflikt zwischen Hindus, deren Bevölkerungsanteil bei 83% liegt, und Moslems, deren Bevölkerungsanteil bei 11% in Indien liegt. Dieser Konflikt ist Anfang Dezember 92 durch die Stürmung einer muslimischen Moschee durch aufgestachelte Hindus neu entfacht worden. Das Problem, Moslems und Hindus dauerhaft zu versöhnen und ein Leben miteinander zu ermöglichen, stellt sich nach mehreren Wochen bürgerkriegsartiger Zustände wieder als unlösbar heraus. Während allein in Bombay, das bisher als eine Art Schmelztiegel galt, bisher 575 Tote zu beklagen sind, sind es in Indien bundesweit schon über 1500 Opfer der Auseinandersetzungen. Eine breite Fluchtwelle, ausgelöst durch die Gewalt und, nachdem die Lebensmittelpreise in die Höhe geschnellt sind, sich breitmachendem Hunger, macht sich gerade in Bombay, das nun bereits 150.000 Menschen verlassen haben, bemerkbar. Wovor selbst Mahatma Gandhi in den 40er Jahren der Unabhängigkeitsbestrebungen kapitulieren musste, dafür steht die momentane Regierung noch um ein Vielfaches hilfloser, nämlich den Kämpfen Einhalt zu gebieten. Das Kabinett unter Premierminister Rao trat gestern unter starkem Druck mit der offiziellen Erklärung zurück, dass eine Kabinettsumbildung vonnöten sei. Zwischen der muslimischen und der hinduistischen Front, die muslimische fordert das Kriegsrecht, um sich geschützt zu sehen, die hinduistische fordert eine Verfassungsänderung, um den Minderheitenschutz zu umgehen, zwischen diesen Fronten befindet sich eine allzu schwache Regierung. Auffällig geworden sind, nicht zuletzt bedingt durch ein zu zögerliches Eingreifen von Seiten des Staates, verschiedene Gruppierungen, teils parlamentarischer, teils nicht parlamentarischer Art. Clemens Jürgenmeier, Indologe am Arnold-Bergstresser-Institut, dazu:
Im Parlament oder auf der nationalen politischen Szene eine Partei, die Bharatiya Janata Party, also BJP abgekürzt, die diese Hindu-Sache, also vor allem den Abriss der Moschee in Ayodhya Anfang Dezember, auch unterstützt hat. Ne? Das wird natürlich offiziell etwas kaschiert, aber es ist de facto so. Also auf offiziellem politischen Terrain, ja, gibt es also diese hindu-nationale Partei, wo, wenn man sagt, die sind einfach ganz rechts und nur rein dem orthodoxen Hinduismus verhaftet, würde das die Sache nicht ganz treffen. Ja. Auseinandersetzungen in Ayodhya zum Beispiel, beziehungsweise jetzt dann in Bombay, die wurden zunächst mal auch geschürt von formell nicht als Parteien registrierte Gruppierungen. Das ist die VHP, die Vishwa Hindu Parishad. Ne? Mhm. Die natürlich eng mit dieser Partei, mit dieser Bharatiya Janata Party zusammenarbeitet. Und es gibt auch natürlich noch andere hindu-chauvinistische Gruppierungen, würde ich fast sagen. Ja. Dazu zählt der sogenannte RSS, das ist eine paramilitärische Organisation, die schon älter. Und RSS, die Abkürzung von Rashtriya Swayam Sevak, das heißt so viel wie nationale Selbsthilfe, ja, Organisation, würde man vielleicht sagen, ja, die eben nicht neu ist, sondern ist eine Organisation, die auch im Umkreis, sagen wir, der nationalen Unabhängigkeitsbewegung vor 1947 schon auftrat, ja, und damals mit der anderen Gruppierung der Hindu Mazahapa für viel Furore sorgte und auch massiv an diesen Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslims damals ja schon beteiligt war. Übrigens der Mörder Gandhis, der ein Herr Godse, war ja Mitglied der Hindu Mahasabha, ne? Mhm. War ja der Gandhi, für den Ausgleich zwischen Hindus und Muslims eintrat. Ne? Mal dazu, jetzt konkret in Bombay. In Bombay werden die jetzigen Auseinandersetzungen natürlich geführt von politischen Kräften, die und von politischen und zum Teil auch kriminellen Kräften. Zum Punkt 2, kriminelle Kräfte. Es werden hier natürlich alte Rechnungen beglichen. Zum Beispiel in Slums versuchen ganz bestimmte, hier würde man salopp vielleicht sagen, Art Mafia-Bosse, ja, versuchen ihre Slum-Gebiete, über die sie die Herrschaft haben, von irgendwelchen unerwünschten Kandidaten und deren Anhängern zu reinigen. Ja. Das ist mal eine Sache. Auf der anderen Seite sind natürlich minimale Vorfälle, die es ja immer wieder gibt. Was weiß ich, irgendeine Prozession findet statt von Hindus, sie wird von Muslimen gestört oder umgekehrt. Ne?
Also das ist schon gegenseitig auch.
Ja, ja. Und ja, natürlich, es gibt Scharfmacher auf beide Seiten. Mhm. Ja. Und in Bombay haben wir halt die Situation, dass wir eine Shiv-Sena haben, wörtlich übersetzt als Heer Shivas. Shiva ist einer der bekanntesten Götter Indiens. Mhm. Diese Shiv-Sena ist wirklich eine auf Maharashtra, das ist der Bundesstaat, in dem Bombay liegt, begrenzte extreme Organisation, die ganz klar für das völkische Prinzip eintritt.
Auch militant?
Militant. Gewaltbereit. Diese Schiefsena übrigens hat kürzlich bei Wahlen mit dieser Bharatiya Janata Party eine Koalition, Wahlkoalition eingegangen. Ja. Der Chef dieser Organisation von der Schiefsena, ein Thackeray, ist, wenn man so seine Schriften liest, was er so von sich lässt, ein ziemlicher Wirrkopf. Aber das ist ja völlig zweitrangig. Alle nationalistischen Ideologien sind sehr dürftig. Wichtig ist ja, wie er damit Politik macht. Und da muss ich sagen, gehen die Leute aufs Ganze. Und es ist grundsätzlich so, aus der Analyse der Vorfälle, jetzt nicht nur jetzt in Bombay, sondern auch im Dezember in Ayodhya und an anderen Orten oder vor 2 Jahren, ja, oder in früheren Zeiten, man kann wirklich sagen, dass hinter diesen Unruhen in den allermeisten Fällen politische Gruppierungen stehen, die diese bescheidenen Anlässe oft gezielt nutzen, um irgendwelche Gewaltausbrüche zu inszenieren, in der Hoffnung, dadurch ihre Machtbasis zu erhalten bzw. zu verbreitern.
Nun schließen sich derzeit einige der als national und als chauvinistisch einzustufenden Hindu-Gruppierungen zusammen. Es gibt die Vereinigung der Sans und Sadhus, der heiligen Männer, gegen die Verfassung. Es ist eventuell geplant ein Sturm auf die große Moschee in Neu-Delhi. Die BJP soll die Opposition im Parlament halten. Weiterhin eventuell geplant ist die Mobilisierung durch das Nationale Freiwilligenkorps und die VHP, die Weltorganisation der Hindus, die wohl auch den Bürgerkrieg in Kauf nehmen. Inwieweit kann man von einer Strategie der Hindus vielleicht auf eine Diktatur hin reden?
Also mit solchen Begriffen wie faschistischer Hindu-Staat oder Hindu-Diktatur kann ich überhaupt nichts anfangen. Das sind Begriffe, die völlig fehl am Platze sind. Also von einer Hindu-Diktatur kann keine Rede sein und beim Wort Faschismus sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Der Begriff Faschismus im indischen Kontext überhaupt anzuwenden, ist jetzt rein ideologiegeschichtlich gesehen ein Unding. Ja, das haut nicht hin, ja. Das mal grundsätzlich zur Terminologie. Dieses Land ist so groß und von der Vielfalt nur mit Europa vergleichbar. Die jetzigen Phänomene, die wir haben, die Unruhen und so weiter, sind vor allem ein Nord- bzw. mittelindisches, also Bombay als Mittelindien-Phänomen. Punkt. Auf jeden Fall ist es noch nicht so, dass Indien vor der Übernahme durch Hindu-Nationalisten oder Chauvinisten steht. Ja? Dazu sind sie einfach von ihrer Basis her noch zu unbedeutend.
Wie ist denn die ökonomische Situation Indiens einzuschätzen? Hängen die Unruhen und der Hass mit Ungerechtigkeiten in Indiens Gesellschaft zusammen oder sind sie wirklich pur religiöser Natur?
Entgegen der allgemeinen Überzeugung und so weiter kann man sagen, dass die Muslime die benachteiligte Minderheit ist. Die Muslime sind ungefähr 11% der indischen Gesellschaft. Ja? Und man kann durchweg sagen, dass sie zu den ärmeren Schichten Indiens gehören. Insofern hätten die Muslime allen Grund, sich auch benachteiligt zu fühlen. Ne? Zweitens, aus der Sicht der hindu-nationalen Gruppierungen, ja, wird es natürlich umgedreht. Und sie argumentieren, diese Minderheit ist dabei, hier unseren Staat zu übernehmen. Das ist natürlich.
Wie viele andere Staaten auch befindet sich Indien durch die Modernisierung absolut im Umbruch. Neue Auflagen des IWF und Bedingungen der Entwicklungshilfe verstärken die soziale Ungleichheit. Das traditionelle Indien wird aufgeweicht. Eine Orientierungslosigkeit herrscht vor. Auch das sind Gründe für extreme Hindus an ihrem Glauben festzuhalten. Lässt sich jedoch das Problem Indiens einfach in ein generelles Problem sämtlicher Staaten im Umbruch definieren? Ist es der normale Weg eines Landes im Umbruch, dass er durch Nationalitätenkonflikte, durch ethnische Konflikte, durch den Krieg in eine neue Phase der Modernisierung eintritt? Wohl kaum.
Die El Salvador-Friedensbewegung, die El Salvador-Solidaritätsbewegung, zieht Bilanz. Am Wochenende findet unter dem Titel Befriedung oder Befreiung eine bundesweite Tagung in Nürnberg statt. Bilanz gezogen werden soll und Perspektiven des salvadorianischen Befreiungsprozesses ein Jahr nach dem Friedensprozess sollen aufgezeigt werden. Dabei wird es in mehreren Vorträgen gehen um alternatives Wirtschaftsmodell, die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder um die salvadorianische Frauenbewegung, um die Rolle der Kirchen in den ideologischen Auseinandersetzungen, um den Auftakt der Nachkriegsgesellschaft und nicht zuletzt am Sonntag in einem Referat und Podiumsdiskussion um die Solidarität im Übergang. Wohin? Bilanz gezogen werden soll auch um die Zeit des Friedensprozesses. Wir fragten Ismail Guzman, Europavertreter der FMLN in Bonn.
Die Bilanz, was ist an meiner Ansicht über die Lage in El Salvador, ist positiv. Positiv, weil die vom 15. Dezember bis heute, es gibt relative Probleme über die Säuberung von den Streitkräften, aber insgesamt von dem ganzen Prozess und die Kompromisse, was die Regierung, was erfüllen soll, ist in Groß und Ganz alles gemacht.
In einem Text zu der Einladung zum Seminar klingt dies jedoch anders. Ich zitiere: Doch nach wie vor herrscht ein Klima der Angst vor den Militärs, vor Anschlägen der Todesschwadronen und davor, dass der Friedensprozess doch noch umgedreht werden könnte. Denn alle Ansätze zur Erfüllung der Vereinbarungen kamen und kommen nur auf Druck von Seiten der politischen Opposition in El Salvador und auf internationaler Ebene zustande. Nichts läuft glatt ab. Es gibt kein Detail, das der rechten Arena-Regierung nicht abgerungen werden musste. Mehr noch berührt die Umsetzung der Abkommen Institutionen, auf die sich die Oligarchie im Krieg gegen die Bevölkerung gestützt hat, das Militär, den Geheimdienst, die sogenannten Sicherheitskräfte, das heißt Gruppierungen, aus denen sich die Todesschwadronen rekrutieren, bricht der Terror wieder auf. Dazu nochmal Ismail Guzman von der FMLN.
Es gibt verschiedene Einschätzungen in der Solidaritätsbewegung, insbesondere in Deutschland. Es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr kritisch über die Lage in El Salvador. Es gibt andere, die sehen das positiv über den Pragmatismus, wie wir oder in eine Richtung in die FMLN denken über den Pragmatismus. Und die andere Sache, ich denke, das ist ganz gut, wenn die eine Bilanz ein Jahr nach dem Frieden unterzeichnen machen könnten und darüber diskutieren, was die FMLN in einem Jahr nach dem Frieden unterzeichnen in der politischen Prozess erreichen.
Doch trotz der positiven Einschätzung des Friedensprozesses ist auch für Ismail Guzman von der FMLN die Solidaritätsbewegung nicht unnötig geworden.
Zuerst möchte ich sagen, dass die Solidaritätsbewegung ist heute wichtiger als vor, weil heute es gibt keine Fragen, dass die jemand sagt, dass sie unterstützen an einen bewaffneten Kampf oder eine terroristische Bewegung, wie vor benennen haben. Heute denke ich, dass die Solidarität mit der Bevölkerung in El Salvador oder direkt mit den FMLN ist wichtiger als vor, weil vor war nur ein militärischer Kampf, natürlich auch politisch, aber in anderen Events. Und heute ist politisch und die Bevölkerung warten eine richtige und so Unterstützung von der FMLN und was wie.
Und dabei geht es um ganz konkrete Hilfe.
Ich denke, die wichtigste Unterstützung im Moment wäre für El Salvador, für die Ex-Kämpfer von der FMLN. Wie du weißt, sicher, dass für die FMLN im Moment und im Besonderen für die Ex-Kämpfer, das sind ein bisschen mehr als 8000 Menschen, dass die Lage ist nicht sehr gut. Für die wäre ganz gut, wenn die Unterstützung konkreten Läufe in verschiedenen Richtungen, ist meine, für Wohnungsbau, für die Ausbildung und
soweit Ismail Guzman von der FMLN El Salvadors. In dem Aufruf zu der Wochenendtagung der El Salvador-Bewegung heißt es weiter: Kein Zweifel, die Gegenseite will die Demobilisierung der FMLN gratis. Jede Veränderung hängt vom Kräfteverhältnis ab. Brechen wir die Macht von Armee und Todesschwadronen. Der Kampf um gerechte soziale Verhältnisse, um Entmilitarisierung und Demokratie in El Salvador wird auch nach dem 15. Dezember weitergehen. Unterstützt die FMLN in ihrer politischen Basisarbeit beim Aufbau neuer Medien und einer Kommunikationsstruktur, bei der Schaffung von Büros, bei der Organisierung der Wahlkampagne. Wer sich an dieser Unterstützung beteiligen will, kann eine Kontonummer auch hier bei Radio Dreieckland erfahren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Januar 1993.
Der Begriff sexueller Missbrauch von Kindern ist gegenwärtig weit stärker in den Medien vertreten, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Arbeit von Gruppen wie Kinderschutzbund, Wendepunkt oder auch Wildwasser trug hierzu sicherlich einen Großteil bei. Das, was oftmals Eltern und zum überwiegenden Teil Väter mit ihren Kindern, meistens Mädchen, hinter verschlossenen Türen verbrechen, ist mittlerweile aus der Tabuzone genommen worden. Seit einigen Monaten nun wird verstärkt darauf aufmerksam gemacht, dass die Vorstellung von dem schändlichen Treiben eben hinter verschlossenen Türen schon wieder quasi überboten wird. Mit der explodierenden Verbreitung von Videorekordern, der Bestand in bundesdeutschen Haushalten verdoppelte sich innerhalb der letzten 7 Jahre, wuchsen schlagartig Herstellung, Verbreitung und Konsum von Kinderpornografie. Professionell hergestellt werden solche Videos fast nie. Missbrauchs- und Drehort sind durchweg die privaten 4 Wände, lediglich der Vertrieb ist durchweg in Profihänden. Der Preis für eine 3-Stunden-Kassette liegt bei durchschnittlich 400 Mark. Der Jahresumsatz in der alten BRD wird auf rund 400 Millionen Mark jährlich geschätzt, verteilt auf einige wenige Händler. Die Konsumenten wiederum sind quer durch alle Schichten und Altersstufen anzutreffen. Aktuell wird die Erschließung der brachliegenden osteuropäischen Märkte betrieben. Vor diesem Hintergrund erscheint die von der Bundesregierung betriebene Strafrechtsänderung lächerlich. Sie schlägt zukünftig 3 Monate bis 5 Jahre maximal vor. Ein interfraktioneller Antrag des Familienausschusses von CDU, SPD und FDP strebt immerhin 6 Monate bis 10 Jahre Knast als doppelten Strafrahmen an, um, wie formuliert wird, eine generalpräventive Wirkung zu entfalten. Ob derlei Maßnahmen der bandenmäßig organisierten Zerstörung kindlicher Psychen angemessen sind, sei allerdings deutlich in Frage gestellt. Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Freiburger Wendepunkt gegen sexuellen Missbrauch an Kindern verdeutlichte sich die Gefahr, dass gerade der Konsum derartiger Videoaufzeichnungen seine Täter erst produziert.
Wenn man davon ausgeht, dass viele Täter zu aktiven Kindesmissbrauchern werden durch den Konsum von Kinderpornografie, dann ist das ein Punkt, der viel stärker zukünftig in die Diskussion eingebracht werden müsste. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Männer heute Kinderpornografie konsumieren, im Gegensatz zu früher, dann ist das für mich was, was mich viel mehr besorgt. Denn ich gehe einfach davon aus, dass Kinderpornografie, der Konsum davon, im Lernen am Modell stattfinden kann. Das heißt, die Fantasien, die geweckt werden durch den Konsum, ergreifen im Laufe der Zeit Besitz von demjenigen, der sich das reinzieht. Und ich denke, dass dann später das Umsetzen in die Fantasie, in die Realität umsetzen, einfach die Gefahr sehr groß ist. Und es gibt auch in England Tätertherapeuten, die eindeutig sagen, dass Täter in der Therapie sagen, dass sie so zu Missbrauchern geworden sind.
Deine Ausführungen erinnern aber relativ stark an die Diskussion um, sagen wir mal, auch Cowboy-Filme, wie sie vor 15 und 20 Jahren geführt worden sind, in die Richtung, wo zum Beispiel argumentiert wird, der Konsument oder die Konsumentin reagieren sich dadurch, dass sie zuschauen können, wie Gewalt über die Bildschirme flimmert und über die Kinoleinwände, reagieren sich ein Stück weit ab.
Genau so wird eigentlich auch von den Pornografiebefürwortern und vor allen Dingen von den Pornografievertreibern sehr gerne argumentiert. Du spielst hier auf die sogenannte Katharsis-Hypothese an. Diese Katharsis-Hypothese ist auch mit mehreren Untersuchungen versucht worden zu untermauern. Ich persönlich denke da auch, dass es eigentlich im Sinne vom Lernen am Modell von Bandura auch solche Gewalt, nur in Anführungsstrichen Gewaltdarstellungen, genauso ein Lernen am Modell und ein Imitationsverhalten hervorrufen.
Wenn wir jetzt unseren Blick mal auf die Opferseite wenden, dann ist bei Jugendlichen in erster Linie von der Verletzung des Schamgefühls auszugehen, von der Angst, später auf den gedrehten Videos erkannt zu werden. Bei Kindern dagegen liegen die Verletzungen ja ganz woanders.
Ich denke, für ein kleines Kind, das sicher nicht abschätzen kann, was es bedeutet, dabei gefilmt zu werden, steht im Vordergrund die Grenzüberschreitung. Und da sind die Folgen entsprechend dem von anderen Formen von sexuellem Missbrauch. Ich denke, da sind ganz klar Folgen wie Sprachstörungen und Sprechstörungen, Angst und Schuldgefühle können da langfristige lebensbeeinträchtigte Folgen sein. Ähnlich wie eben bei anderen Formen von Missbrauch auch, wo keine Kamera im Hintergrund wird.
Derzeit diskutiert jetzt die Bundesregierung schärfere Gesetze, um dieser Pornografie, Form von Pornografie eben Einhalt zu gebieten. Reicht es aus oder müssten noch viel weiter eigentlich gegangen werden, um dem Problem Herr zu werden?
Also zunächst denke ich, ist es zu begrüßen, diese Gesetzesänderung, weil sie einfach auch einen Schritt weit in die Richtung geht, dass eben eine gesellschaftliche Bewertung stattfindet, eine Umwertung. Ich persönlich finde die Höchststrafe von dem Besitz von Kinderpornografie auf ein Jahr, das entspricht dem in etwa einem Kavaliersdelikt wie Schwarzfahren, wird etwa gleich hoch bestraft. Ich finde, das ist immer noch sehr viel geringer, viel zu gering, wenn man sich die lebensbeeinträchtigenden Folgen anschaut, die die Betroffenen davon tragen. Darüber hinaus verspreche ich mir von härteren Gesetzen nicht viel, weil ich denke, wenn man vor allen Dingen die hohe Dunkelziffer sich anguckt, die nach wie vor bei sexuellem Missbrauch vorliegt, denke ich, wird man auch die Kinderpornografie nicht allein durch härtere Gesetze aus der Welt schaffen. Ich persönlich denke, dass dieses Thema im Moment so in den Medien verstärkt diskutiert wird, dass da auch von dem eigentlichen Problem abgelenkt werden soll, dass gerade im Moment in der BRD sämtliche Stellen, die es gibt zum Thema sexueller Missbrauch, die bislang die Präventions- und Interventionsarbeit immer noch größtenteils ehrenamtlich geleistet haben, von Sparmaßnahmen derartig betroffen sind, dass viele wirklich dicht machen müssen und dass eigentlich in Zukunft die Arbeit von Prävention von sexuellem Missbrauch und Intervention, das heißt also welche Stellen, Therapieplätze, Sozialarbeiterinnen und so weiter, dass die Sachen so bedroht sind in ihrer Existenz in den nächsten Jahren, dass ich denke, man muss aufpassen, da nicht von dem eigentlichen Problem abzulenken.
Soweit Monika Born vom Freiburger Wendepunkt gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder. Vergangenen Samstag fand im Zusammenhang mit dem Thema Pornografie eine Aktion in Tübingen statt. Uns hat es schon lange gestunken, jetzt stinkt es euch, so der Titel der Presseerklärung einer Gruppe von Frauen, die dort einen Zeitschriftenladen im Nonnenhaus besucht und mit deutlichen Duftnoten versehen hatten. In der Erklärung heißt es:
Mit unserer Aktion wehren wir uns gegen Pornografie, die uns Frauen auf unseren Körper reduziert und uns als Ware gewinnträchtig an den Mann bringen will. Wir dulden es nicht, dass auch Kinder für die sexuellen Spielchen von Männern herhalten müssen. Pornografie ist die Theorie zur Vergewaltigung, zum Missbrauch von Frauen und Kindern und hat nichts mit Liberalität zu tun.
Fight the fighter. Padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso d'orida.
Nachdem ihr euch nun auch schon musikalisch auf das Thema Mafia eingestimmt habt, das war nämlich ein Lied zum Thema Mafia, Fight the Fighter hieß es. Produziert wurde es von einer sizilianischen Politmusikgruppe aus Trapani. Diese Posse-Musikgruppen stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Häuserkampfbewegung und den Jugendzentren. Nun also der Beitrag. Letzte Woche konnte die Regierung Italiens zum ersten Mal den Erfolg der Sondereinheiten der italienischen Polizei und die Militarisierung Siziliens der italienischen Öffentlichkeit präsentieren. Reina, der Boss der Bosse, die legendäre Figur der Mafia, ist verhaftet worden. Nach der Ermordung Falcones und Borsellinos im Frühjahr dieses letzten Jahres und der vor allem sizilianischen Empörung darüber hatte die italienische Regierung die Einrichtung von speziellen Sonderkommandos der Polizei nach FBI-Muster, Soldatenentsendung nach Sizilien und Gesetzesverschärfung beschlossen. Der Kampf gegen die Mafia sollte nun endlich begonnen und effektiv vorangetrieben werden. Die Empörung und die Wut der sizilianischen Bevölkerung war im Sommer 92 über alle Grenzen gestiegen. Vor der Kirche in Palermo, in der die Messe zu Ehren Falcones stattfand, wurden die Politiker aus dem Palazzo in Rom zur Flucht gezwungen. Sie wurden mit Eiern und Farbbeuteln beschmissen. Einige bekamen auch Schläge ab. Die italienische Regierung braucht Erfolge, die allzu sehr durch die Ereignisse im Jahre 92 bedrängte Regierung Italiens, Stichwort Korruptionsskandale, die alle traditionellen Parteien durchläuft und hochkarätige Politiker und Politikerinnen involviert, muss ihre Bevölkerung wieder einen Staat präsentieren, der stark ist und die instabile Lage der Regierung zusichert und das Vertrauen der Bevölkerung dadurch wieder zu festigen versucht. Dass die Verhaftung des Untouchable Reina tatsächlich auf die Schlaggewalt und Schlagkraft der Sonderkommandos stellvertretend für den starken Staat zurückzuführen ist, ist natürlich eher ein Witz. Reina hatte sich in seinen 20 Jahren, die er im Untergrund gelebt hat, keineswegs in Lateinamerika oder so versteckt. Er spazierte ganz öffentlich in Palermo umher und ließ sich in Bars blicken. So wurde er auch dann zu Stoßzeitverkehrten unbewaffnet verhaftet. Seit Jahren ist bekannt, dass er in Palermo gesehen wird. Sein Verteidiger hat dies auch schon mehrfach erwähnt. Der italienischen Öffentlichkeit wird er nun als Sündenbock präsentiert, als Fädenlenker. Nun scheint er nicht mehr gebraucht zu werden. Es gab wohl grünes Licht von der Cupola und vermutlich auch aus Rom zu seiner Festnahme. Wer steht eigentlich dahinter? Ist es mal wieder eine Strategie, um von den Korruptionsskandalen der höchsten Regierungskreise abzulenken, oder ist es eine Maßnahme, um die aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen? Die Festnahme von Reina steht sicherlich im Zusammenhang mit den Ereignissen des Jahres 92. Ich führte ein Interview heute mit dem Münchner Stefan Seifert, Autor des Buches Lotta Armata, bewaffneter Kampf in Italien, das in der Edition Ideenwerkstatt in Berlin herausgegeben worden ist. Stefan, ist die Festnahme von Reina tatsächlich ein einschneidender Schlag gegen die Mafia gewesen, so wie es uns von den Medien präsentiert worden ist?
Also das ist eigentlich kaum zu glauben, weil es wird auch in Italien ganz anders kommentiert. Dort heißt es, also es fragt sich natürlich jeder und völlig zu Recht, wie konnte dieser Mann seit 1969, glaube ich, sich in Palermo verstecken. Und wie kam es dazu? Also wer hat ihn gedeckt, heißt die Frage. Und wie konnte es sein, dass der einfach so irgendwie mittags verhaftet werden konnte, unbewaffnet, wie er war, und ohne irgendwie Eskorte, und sein Leibwächter, also sein Chauffeur hatte auch keine Knarre dabei, das ist also einfach so verhaftet worden. Das heißt, der war sich wohl völlig sicher, konnte sich also in Palermo völlig sicher bewegen. Und die Frage, wieso ist der gerade jetzt verhaftet worden, das kann eigentlich nur heißen, dass diejenigen, die ihn gedeckt haben, von der Mafia grünes Licht bekommen haben, dass da gesagt wurde, okay, ihr könnt ihn haben und ihr könnt ihn aufbauen als Sündenbock. Weil, und das ist dann auch passiert, also das war der Justizminister Martelli, meinte dann in Rom, ja, also wir hätten diesen Rinja verhaftet und ganz wunderbar, und das wäre derjenige, der letztes Jahr verantwortlich war für die Ermordung von Borsellino und von Falcone, den beiden Staatsanwälten, die das ja für ziemlich viel Furore gesorgt hat. Und da wurde er als Sündenbock aufgebaut und wird er noch, wobei sich die Staatsorgane offensichtlich noch nicht ganz im Klaren darüber sind, dass sie sich mit ihm eine ziemliche Hypothek eingehandelt haben. Weil wenn der jetzt tatsächlich, er wird wohl die Kronzeugenregelung für sich in Anspruch nehmen, und wenn der jetzt tatsächlich anfängt auszupacken, dann wird es wohl ziemlich duster aussehen für sehr viele Leute, so in den oberen Rängen. Und wenn er das nicht tut, dann werden die Spekulationen, die es gibt, also eben diese Frage, wer hat ihn gedeckt, warum konnte der so lange dort leben, völlig geschützt, also offenbar ohne irgendeine Gefährdung, dann werden diese Spekulationen auch weiterhin am Leben bleiben, also sich eigentlich noch erhärten, weil dann wird es heißen, okay, das war dann auch wieder abgesprochen. Also wie auch immer, besonders gut ist es für den Staat eigentlich doch nicht, wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass sie ihn gefasst haben.
Das heißt es auch eigentlich, dass die Mafia an sich jetzt den auch gar nicht mehr braucht, diesen Mann, deswegen haben sie ihn zum Abschuss freigegeben.
Ja, aber offensichtlich ist es so, wenn der jetzt einfach so verhaftet werden kann, dann heißt das, die Mafia hat gesagt, okay, den brauchen wir nicht mehr. Und das wiederum heißt, dass sich innerhalb der Organisation wahrscheinlich schon ein Machtwechsel vollzogen hat und der halt dann quasi überflüssig ist und dem Staat dann zur Verfügung gestellt wird als Sündenbock, auf den man dann alles projizieren kann, sämtliche Verbrechen der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte.
Ja, ich hatte irgendwie in meiner Anmoderation auch schon mal geschrieben, dass es wahrscheinlich Zusammenhänge gibt zu auch den Ereignissen im letzten Jahr, meiner Ansicht nach, und halt vor allem zu diesen Korruptionsskandalen eventuell. Könntest du nochmal schildern, wie das genau angefangen hat?
Also es hat angefangen in der Zeit, also im Frühling vor den Wahlen, im April 92 waren die Wahlen, Parlamentswahlen, und da waren, nachdem, also das Wahlergebnis war sowohl für die Sozialisten, also für den PSI, als auch für die Christdemokraten ziemlich verheerend. Sie haben nur noch eine hauchdünne Mehrheit gehabt dann in der Koalition und waren dann nach den Wahlen ausschließlich damit beschäftigt, zu klären, wie das denn jetzt nun weitergeht und wer welche Posten, also das übliche Postengeschachere im Grunde in Rom. Dabei haben sie aber übersehen, dass in Mailand in der Staatsanwaltschaft einige offensichtlich wohl ziemlich fähige Leute sitzen, die sich schon lange darauf vorbereitet haben, also in diesem Bestechungssumpf in Mailand, das ist im Übrigen die Hochburg von der Familie Craxi, man nennt die in Italien die heilige Familie Craxi, dass dort also die Staatsanwaltschaft sich konzentriert hat auf diesen Bestechungssumpf und den versucht hat auszutrocknen. Und der führende Staatsanwalt Antonio Di Pietro hat dann wohl gesehen, okay, die Leute in Rom sind jetzt ausschließlich damit beschäftigt, sich um sich selbst zu kümmern. Und dann ist er an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweise vorgelegt für verschiedenste Bestechungsskandale und hat sehr schnell sehr hoch gezielt. Also es war dann sehr schnell Craxi im Gespräch, es waren sehr schnell führende DC-Politiker, also Christdemokraten, im Gespräch. Und so wie es früher dann gelaufen ist, dass man diesen Typ dann einfach abgesägt hat, versetzt hat oder was auch immer, das hat plötzlich nicht mehr funktioniert.
Leider reicht die Zeit nicht, um weiterhin das Interview zu senden. Ich fasse daher kurz die wichtigsten Punkte zusammen, die ich mit Stefan besprochen habe. Die Korruptionsskandale haben alle Parteien durchquert, nicht nur die Sozialisten und die Christdemokraten. Davon profitiert hat als einzige Partei die rechtsextreme Partei Lega. Mittlerweile macht die DC, die Christdemokraten Italiens, Koalitionsangebote. Eine weitere Hypothese von mir war die folgende, dass nämlich im Zusammenhang mit dem Eintritt ins vereinte Europa von Italien politische und ökonomische Gleichgewichtsveränderungen nötig werden. Das würde natürlich auch bedeuten, dass sich die Mafia ändert und die Politik und die Macht der Mafia sich ändert. Solche Entwicklungen, solche Veränderungen in politischen und ökonomischen Gleichgewichten machen sich in Italien vielleicht auch gerade an veränderter Mafiastruktur fest.
Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Januar 1993.
Non ti fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Guastagli la testa, abbassagli la cresta. Guarda la sua testa rotolare nella cesta. Libera la mente da ogni assurdo pregiudizio.
Kommen wir jetzt zum Schluss der Sendung noch zu den Veranstaltungshinweisen.
Und zwar lädt die Bürgerinitiative in Mülheim zu einem Treffen ein, das die Kerntangente betrifft. Das ist eine Umgehungsstraße, um die es da geht. Es soll eine Einschätzung der von der Stadt vorgenommenen Verkehrsplanung versucht werden.
Eine Veranstaltung findet am Donnerstag, den 21. um 19 Uhr im Klösterle in Neustadt findet statt auf jeden Fall. Und dort steht ein Film, der die Verschlingung rechtsextremer Parteien deutlich macht. Und das Ganze ist von den Jusos aus dem Breisgau Hochschwarzwald veranstaltet.
Gerade eben habe ich jetzt vergessen zu sagen, wo das Treffen der Bürgerinitiative ist, und zwar ist es im Hotel Stadthaus um 20 Uhr. Dann ein Hinweis kulinarischer Art, und zwar gibt es heute keine Volksküche. Dafür ein anderer Tipp.
Ja, dafür ein anderer Gastro-Tipp. Auch warmes Essen gibt es heute Abend ab 19 Uhr im Männercafé in Freiburg. Das Männercafé trifft sich am Dienstag, jeden ersten Dienstag, nee, im Moment zweiten Dienstag im Monat, im Hinterhaus, Kaffeeraum von der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Heute soll es um das Thema gehen, die Diskussion über sexuellen Missbrauch und Grenzverletzungen. Dazu sind, wie in der Ankündigung zweideutig steht, neue Männer willkommen.
Eine weitere Veranstaltung heute Abend in der Goethestraße 2 um 20 Uhr in der evangelischen Erwachsenenbildungsstätte. Thema wird der Prozess gegen Stefan Waldberg sein, die allgemeine Situation in der Türkei, die deutschen Beziehungen in diesem Land und die Probleme, die es gibt, wenn aus diesem Land berichtet werden soll. Es ist eine Veranstaltung vom Freundeskreis Stefan Waldberg, der sich zwischen den beiden Prozessterminen vom 15. Januar und dem nächsten am 22. Januar 1993 noch einmal um Unterstützung für diese Situation kümmern will. Es geht um die Möglichkeit, wer zukünftig eigentlich noch in der Türkei einen, auch als Ausländerin, sicheren Status hat und wer sofort in den Bereich PKK-Unterstützung sortiert wird. Dieses kann nämlich dann blühen, wenn die Kritik an der Türkei in Bezug auf die Verfolgung kurdischer Menschen in diesem Land laut und deutlich wird, so wie sie eigentlich sein sollte. Es geht um das, was in der Türkei eigentlich nur darüber bekannt wird, dass es mutige kurdische und türkische Journalisten und Journalistinnen gibt, die die Wirklichkeit ans Tageslicht bringen. Und es geht natürlich um den politischen Zusammenhang, der in diesem Prozess stattfindet.
In diesem Sinne sagen wir tschüss. Verantwortlich für die heutige Sendung waren zum Beispiel Andreas,
Paula,
Winfried
und Paul.
Und morgen gibt's wieder ein
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.